Seit dem 10. Mai läuft eine neue Offensive der russischen Streitkräfte in der Ukraine, konkret in der Region Charkiw, ganz im Nordosten des Landes. Die Lage, sagte Präsident Selenskyj, sei äußerst schwierig. Und auch der ukrainische Generalstab sagt, derzeit hat der Feind taktischen Erfolg. Die Menschen in der Region leiden, nicht zum ersten Mal, aber sie trotzen Putins Angriffen, wie uns die Ukrainerin Olga Skorova erklärt.
Zunächst einmal haben die Russen nie aufgegeben, Charkiw einnehmen zu wollen. Aber um ehrlich zu sein, halte ich es für unmöglich. Warum? Weil wir alle Seite an Seite stehen und nicht nur den Zivilisten, sondern auch dem Militär helfen. Wir sind ziemlich gut, wie soll ich es ausdrücken? Wir haben alles, um sowohl dem Militär als auch der Zivilbevölkerung zu helfen. Es ist fast so, als ob wir Superkräfte hätten. Aber ich denke, wir schaffen es.
Jetzt ist natürlich die Frage, entspricht Olgas Haltung der Realität oder ist das einfach Wunschdenken? Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen, unseres Podcasts »So fühlt sich Krieg an«. Und zwar zum einen, kann es für die Ukrainerinnen und Ukrainer in Charkiw sowas wie einen Alltag im Krieg geben? Und zum zweiten, wie ist die aktuelle Offensive der russischen Streitkräfte einzuordnen?
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Hi, ich bin Jan Jessen, bin Politikchef der Neu-Ruhr, Neu-Rhein-Zeitung und berichte für die Funke Mediengruppe immer wieder aus der Ukraine, bereise das Land seit dem russischen Überfall im Februar 2022 regelmäßig. Was wir da produzieren, das könnt ihr lesen auf unseren Portalen von NRZ, aber auch WAZ, Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost und anderen Titeln der Funke Mediengruppe. Charkiw, die zweitgrößte Stadt in der Ukraine, die haben wir wenige Tage, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, besucht. Allerdings war das, bevor die aktuelle russische Offensive begonnen hat. Wir haben uns Charkiw angeguckt, weil es eigentlich schon seit Wochen, Monaten Gerüchte, Mutmaßungen gibt, dass die Russen in der Region was planen. Vor dieser russischen Offensive gab es ja schon großflächige russische Aktionen im Süden und im Osten der Ukraine. Jetzt, wie gesagt, seit wenigen Tagen auch im Nordosten. Weil das irgendwie befürchtet worden war, haben wir also Charkiw besucht. Und das ist eine Stadt, die schon seit Anfang des Jahres massiv beschossen wird von den russischen Streitkräften. Es sind also fast 300 Zivilistinnen und Zivilisten allein in diesem Jahr gestorben. Die Russen attackieren mit Raketen, mit Drohnen und seit März auch mit Fliegerbomben. Also das sind ziemlich schwere Geschosse, die von Flugzeugen abgeworfen werden, Gleitbomben, die dann ins Ziel reinsegeln und sehr, sehr große Schäden verursachen. Insgesamt sind eingesetzt worden bis zum 9. Mai 49 Raketen, 29 Fliegerbomben und 68 Drohnen, das haben uns die ukrainischen Behörden gesagt. Irina Kotenko und ihre Familie haben mir von einem dieser Angriffe Anfang April erzählt. Die 53-jährige Mann und ihre Tochter leben in einem grauen Wohnhaus mit drei Stockwerken in einem Stadtbezirk im Südwesten von Charkiw. In der Nacht auf den 4. April fliegt eine Kampfdrohne auf dieses Wohnhaus.
Als die Explosion passierte, fiel der Putz und all das Zeug auf uns. Die Lampen wurden weggesprengt. Meine Tochter schrie, seid ihr da drinnen am Leben? Alle waren in Sicherheit. Meine Tiere rannten in der Wohnung herum. Mein Mann rannte mit den anderen Nachbarn aus unserem Haus auf das Dach und sie begannen, das Feuer zu löschen. Das Feuer brannte wie verrückt. Und wenn sie nicht etwas unternommen hätten, wäre unser Haus vielleicht abgebrannt. Wir haben ein Holzdach.
Dieser Angriff in der Nacht auf den 4. April, das war so ein besonders fieser Angriff. Dann haben die Russen einmal mehr eine Taktik angewendet, die nennt man Double-Tap-Attacke. Und das bedeutet einfach, dass sie warten, bis die Rettungskräfte eintreffen, um dann nochmal einen zweiten Angriff in genau derselben Region, in derselben Straße zu starten, also wo es ganz gezielt auf die Rettungskräfte geht. Und das war eben in dieser Nacht auch so. Eine zweite Drohne ist 20, 30 Minuten nach dem ersten Einschlag explodiert, da wo eben diese Rettungskräfte waren. Drei Männer sind sofort gestorben, einer später, Wochen später im Krankenhaus an Verletzungen erliegen. Das ist also der Alltag in Charkiw, der, wie gesagt, zweitgrößten Stadt in der Ukraine mit mehr als 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner. Und das haben wir auch bei Irina gespürt. Also als wir mit ihr gesprochen haben, ist auch der Luftalarm gegangen. Sie hat uns also mitgenommen in ihr Apartment und hat uns gezeigt, wie kaputt die Decke war und so weiter. Und dann geht wieder der Luftalarm und das war der dritte oder vierte Luftalarm an diesem Tag. Insgesamt an dem Tag 7 oder 8 Luftalarme. Normalerweise müssten die Menschen dann sofort Schutz suchen. Aber wie gesagt, Irina hat noch nicht mal gezuckt, hat das gar nicht so wirklich wahrgenommen. Sie ist einfach schlicht und ergreifend daran gewöhnt. Charkiw hat schon eine sehr lange und sehr bittere Geschichte in diesem Krieg hinter sich. Als die russischen Streitkräfte im Februar 22 die Ukraine überfallen, da haben sie die Stadt direkt ins Visier genommen. Charkiw liegt auch nicht weit von der russischen Grenze entfernt, das sind ungefähr 40 Kilometer. Direkt nach dem Überfall dringen russische Soldaten in die Stadt ein. Es kommt zu heftigen Straßenkämpfen und 2/3 etwa der 1,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner fliehen. Das muss eine sehr gespenstische Situation gewesen sein, auch wenn die russischen Streitkräfte nach wenigen Tagen vertrieben worden sind. Also man hat wohl mit diesem heftigen Widerstand der ukrainischen Verteidigerinnen und Verteidiger nicht gerechnet. Jedenfalls die russischen Streitkräfte werden vertrieben aus der Stadt. Gleichwohl war die Stadt dann noch weiterhin in Reichweite der russischen Artillerie, was dazu geführt hat, dass also um die 1000 Häuser zerstört bzw. beschädigt worden sind durch den heftigen Beschuss, der nach der Vertreibung der Soldaten aus der Stadt erfolgte. Und hunderte Menschen sind damals gestorben. Das Ganze hat sich dann etwas beruhigt, als die russischen Streitkräfte aus der Reichweite der Stadt ein Stück weit vertrieben worden sind. Das war konkret, als die ukrainische Gegenoffensive im Herbst 2022 begonnen hatte.
Als der Krieg begann, verließen viele Menschen aus Charkiw die Stadt. Aber nach einem Jahr etwa kamen viele Leute zurück. Meine Freundin Aljona ist zurückgekommen, meine Cousins sind auch zurückgekommen. Niemand geht mehr irgendwo hin. Und wir haben auch nicht vor zu gehen. Das Einzige ist, wenn die Russen kommen, wenn es eine Besatzung gibt, dann müssen wir gehen. Wir wollen sie hier nicht. Wir brauchen sie hier nicht. Wir wollen die Ukraine sein.
Irina hat gesagt, nur eine russische Besatzung, die würde sie zur Flucht treiben. Sie sagt, sie will in Charkiw bleiben. Ich habe sie auch gefragt, also spaßeshalber, weil die bei Putin immer wieder behauptet, man wolle die russischsprachige Bevölkerung in der Region, also im Nordosten der Ukraine, aber auch im Donbass oder im Süden, von der Nazi-Herrschaft in Kiew befreien. Da habe ich sie gefragt, was sie Putin denn sagen würde, also Irina ist auch russischsprachig, was sie Putin denn wohl sagen würde, wenn sie mal 5 Minuten mit ihm alleine hätte. Und sie sagte, ich würde ihm gar nichts sagen, ich würde ihn einfach erwürgen. Irina versucht einfach aus dem Alltag, den sie hat in der Stadt, die eben ständig bombardiert wird, ja, das Beste für sich und die Familie herauszuholen.
Am Anfang war es beängstigend. Wir sind nirgendwo hingegangen. Es war sehr traurig, als die ganze Stadt innerhalb einer Woche floh. Es war beängstigend, weil man nicht wusste, was morgen passieren würde. Das war gruselig. Und jetzt leben wir ein normales Leben. Wir haben uns daran gewöhnt, obwohl es sehr schlimm ist, dass wir uns daran gewöhnt haben. Gerade können wir nur noch von Raketen bombardiert werden.
Ja, also Irina zeigt uns ihr Apartment. Wir gehen durch so ein dunkles Treppenhaus, gehen wir in den 3. Stock, wo sie mit der Familie wohnt. Und sie hat uns dann eben auch gezeigt, wie kaputt das alles war. Also sie hat ja vorhin schon gesagt, dass der Putz runtergebröselt ist von der Decke und man sah auch dicke Risse in der Decke drin. Das Schlafzimmer war nicht mehr bewohnbar. Also sie ist mit ihrem Mann in das Zimmer ihrer Tochter gezogen und wie gesagt versucht irgendwie trotz der ständigen Luftalarme, trotz der ständigen Bombardements einigermaßen einen normalen Alltag aufrechtzuerhalten. Und das, muss man sagen, versuchen alle Bewohnerinnen und Bewohner von Kharkiv. Also es war wirklich interessant zu sehen und auch irgendwie ein bisschen surreal, dass in der Stadt das Leben normal, also vergleichsweise normal weiterläuft. Man sieht viele Autos auf den Straßen, auf den Kinderspielplätzen sieht man die Kinder toben. Sie versuchen auch den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, haben im vergangenen Jahr im Herbst in den U-Bahn-Stationen Schulen eröffnet. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen in einer Folge unseres Podcasts. Die Folge packen wir euch in die Shownotes rein. Also die Leute versuchen irgendwie den Alltag aufrechtzuerhalten, sind sehr, sehr widerständig, muss man sagen. Also haben eben keine Lust auf die russischen Besatzer. Wir haben also mit vielen Leuten in Kharkiv geredet und es war keiner dabei, der gesagt hat, also wir wollen wieder fliehen, weil eben diese Bombardements so zugenommen haben, die Luftangriffe, sondern alle wollen jetzt bleiben. Und die allermeisten derjenigen, die im Frühjahr 2022 geflohen waren, sind wohl offensichtlich auch in die Stadt zurückgekommen, haben uns die Behörden gesagt. Und sie haben sich auch vorbereitet auf diese Angriffe, die jetzt tatsächlich angefangen haben, also auch diese kleinere Bodenoffensive, kommen wir gleich noch darauf, wie die einzuordnen ist, in dem jetzt beispielsweise Bunker gebaut werden in den umliegenden Dörfern und Städten oder Kleinstädten in der Region, in dem also neben Schulen größere Bunker gebaut werden, damit die Kinder, falls mal Luftalarm ist, falls Angriffe kommen von der russischen Seite, eben in die Bunker gebracht werden, aber damit dann eben auch die Schulen wieder geöffnet werden können. Ob die Russen aber tatsächlich planen, die Stadt Kharkiv einzukesseln oder gar zu erobern, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran. Also zum einen haben sie überhaupt nicht das Personal. Also in Belgorod, das ist die nächste größere russische Stadt jenseits der Grenze, sollen angeblich so um die 30.000 Soldaten stationiert sein, weiter im Hinterland nochmal 20.000. Das würde aber bei weitem nicht ausreichen, um Kharkiv zu erobern. Nochmal, Kharkiv ist eine Millionenstadt, riesig groß, die zweitgrößte Stadt in der Ukraine. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass als die Russen 2022 im Frühjahr eindringen in die Stadt, werden sie sehr schnell wieder herausgeschlagen. Die Russen haben für die Eroberung von Avdiivka, Kleinstadt im Donbass, mit ungefähr 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern vor dem Krieg, haben sie 45.000 Soldaten gebraucht. Und es hat monatelang gedauert, bis sie Avdiivka erobern konnten. Also ich glaube nicht, dass der Plan ist, Kharkiv wirklich zu erobern. Das wäre einfach, wie gesagt, dafür haben sie einfach das Personal nicht. Da bräuchte man wahrscheinlich Hunderttausende von Soldaten, um so eine Stadt zu erobern. Allerdings muss man sagen, man weiß nicht, was passiert, wenn es ihnen gelingt, ihre Artillerie wieder in Reichweite der Stadt zu bringen. Ich habe ja gesagt, also sie greifen schon heftig an, die Luftangriffe haben zugenommen, das sind Raketen, das sind Drohnen und das sind diese Gleitbomben. Wenn jetzt noch dazu kommen würde, dass die Stadt mit Mörsergranaten angegriffen werden kann oder gar mit Grad-Mehrfachraketensystemen, dann wird die Situation sicherlich sehr, sehr gefährlich in der Stadt werden und möglicherweise würde das dann eben dazu führen, dass doch der eine oder andere sich auf den Weg machen würde und die Stadt verlassen. Bislang erreichen die russischen Streitkräfte nur die, in Anführungszeichen nur natürlich, die Dörfer und die Kleinstädte nordöstlich von Kharkiv und im Norden von Kharkiv. Die werden jetzt tatsächlich dem Erdboden gleichgemacht oder sind in den vergangenen Monaten schon dem Erdboden gleichgemacht worden. Im Rahmen dieser Offensive, die sie am 10. Mai gestartet haben, haben die Russen auch einige dieser Dörfer eingenommen. Man muss dazu sagen, das sind Dörfer, die in der sogenannten grauen Zone gelegen haben, wo ohnehin keine Menschen mehr waren, wo auch keine Verteidiger mehr drin waren. Insofern haben sie da einfach Ruinenlandschaften erobert, in Anführungszeichen. Das ist aber für Kharkiv selber noch keine große Gefahr. Und auch der amerikanische Verteidigungsminister Blinken hat sehr deutlich gemacht, dass die ukrainischen Verteidigungsstellungen vor Kharkiv wohl ganz gut ausgebaut seien. Also, was da jetzt im Rahmen dieser Offensive tatsächlich passiert, das muss man jetzt in den nächsten Tagen erstmal abwarten. Eine Mutmaßung ist, was hinter dieser Offensive stehen könnte, sozusagen Ablenkungsmanöver. Also dass die Ukraine zieht gerade Reserven heran, um die Region um Kharkiv herum zu verteidigen. Das sind teilweise Einheiten, Bataillone, die im Donbass eingesetzt waren. Das waren sind teilweise Einheiten, die ganz im Süden bei Cherson eingesetzt waren. Die werden jetzt rangezogen zur Verteidigung der Region Kharkiv. Das kann natürlich sein, Die Mutmaßung gibt es, dass die Russen genau diese Absicht hatten, also die Fronten im Süden und im Osten zu schwächen, indem sie eben diese Angriffe da im Nordosten durchziehen. Wie gesagt, das wird man jetzt in den nächsten Tagen sehen, was passiert. Also ob die Russen da größere Erfolge haben oder ob sich die Offensive totläuft an den ukrainischen Verteidigungsstellungen. Bislang gibt es noch keine großen Absatzbewegungen aus Kharkiv heraus. Also der Fluchtdruck ist offensichtlich noch nicht so groß, dass die Menschen die Großstadt selber verlassen. Wo sich viele Menschen jetzt abgesetzt haben, ist aus einer Kleinstadt nordöstlich von Kharkiv, Bovchansk. Da haben früher 13.000 Leute gewohnt, da sind jetzt wohl nur noch wenige Dutzend. Also da sind die Menschen rausgegangen, weil das Leben einfach komplett unerträglich geworden ist in den vergangenen Tagen und die Angriffe einfach wirklich im Minutentakt stattgefunden haben. Grundsätzlich, ich habe es ja auch eingangs gesagt, haben die Ukrainer eigentlich mit diesen Angriffen, mit dieser Offensive gerechnet. Die Mutmaßung, dass da was passieren könnte im Norden, Nordosten, die gibt es schon lange. Und insofern haben die ukrainischen Streitkräfte sich, behaupten sie jedenfalls selber, auf diese Attacken gut vorbereitet. Also die Verteidigungslinien sollen ganz gut ausgebaut worden sein. Das gilt nicht für diese Dörfer, die in den vergangenen Tagen erobert worden sind, die wie gesagt schon in sogenannten grauen Zonen waren. Da waren keine ukrainischen Verteidiger mehr drin. Die standen auch ständig unter Artilleriefeuer, unter russischem. Aber alles, was dahinter ist, soll eben sehr, sehr gut verteidigt werden können. Ob das tatsächlich so ist, muss man sehen. Präsident Zelensky hat gesagt, wir müssen den Besatzern so viele Verluste wie möglich zufügen und darauf hoffen natürlich auch weiterhin die Ukrainerinnen und Ukrainer wie Irina.
Was kommt als nächstes? Der Sieg. Was sollte sonst kommen? Wir hoffen darauf. Wir hoffen, dass die ganze Welt uns hilft, uns das gibt, was wir brauchen, und wir den Feind vertreiben und unsere besetzten Gebiete zurückbekommen können.
Tja, also dieses Frühjahr, muss man sagen, ist relativ bitter für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Sie haben jetzt sehr, sehr lange darauf gewartet, dass es ein neues Hilfspaket der Amerikaner gibt. Die Stimmung war sowieso schon ziemlich am Boden. Die Soldaten an der Front sind ziemlich erschöpft und fertig. Viele kampferfahrene Leute sind tot oder verletzt, können nicht mehr eingesetzt werden. An vielen Fronten gab es zumindest kleinere taktische Erfolge der russischen Streitkräfte. Jetzt kommt dazu noch diese Offensive in Kharkiv. Das ist eine ganze Menge auf einmal, was da auf die Ukrainerinnen und Ukrainer zuströmt. Die Frage ist, ob jetzt das Material, was die Amerikaner freigegeben haben, schnell an die Front kommt, ob das ein Gamechanger ist. Man weiß es nicht. Klar ist, die Ukrainer werden auch demnächst F-16 Kampfjets bekommen. Das ist wichtig, um die Luftüberlegenheit der Russen zu brechen, die sie aktuell noch haben. Ob das möglicherweise auch dieses Hilfspaket und die weiteren Hilfen des Westens, ob das möglicherweise auch motivierend sein kann dafür, dass sich mehr Leute freiwillig melden zum Kriegsdienst an der Front. Das weiß man auch nicht. Es ist aktuell eine sehr, sehr schwierige Lage, muss man sagen. Ich bin gleichwohl immer wieder überrascht darüber, wie resilient die Ukrainerinnen und Ukrainer sind. Also als wir in Kharkiv waren, haben wir unter anderem auch eine Psychiatrie besucht, die gerade 2 Tage vorher attackiert worden war. Da waren 2 S-300-Raketen eingeschlagen. Glücklicherweise niemand gestorben. Also es war wirklich wie ein Wunder. Die beiden Raketen sind direkt zwischen den Gebäuden explodiert, haben Schäden verursacht, aber unter anderem auch die Fenster in der Großküche zerstört. Und als wir da sind, gibt es zum einen Freiwillige, die Fenster verrammeln mit Sperrholz und mit Plexiglas. Und auf der anderen Seite die Mitarbeitenden in der Küche, die jetzt schon wieder die Mahlzeiten für die Patientinnen und Patienten produziert haben. Also riesige Kessel, wo dann eben das Essen gekocht wurde. Und ein klares Signal auch dafür, dass man sich eben nicht unterkriegen lassen will und, wie gesagt, das Leben irgendwie versucht weiterzuführen. Das finde ich bemerkenswert und umso mehr finde ich es wichtig, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer weiter unterstützt werden in ihrem Kampf gegen diese russische Invasion, gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den Putin vom Zaun gebrochen hat. Denn ich glaube, was nicht passieren darf, ist, dass wir die Ukraine alleine lassen. Das war's für heute bei unserem Podcast So fühlt sich Krieg an. Danke an euch, dass ihr dabei wart. Produziert hat diese Folge übrigens Anja Wölker, meine liebe Kollegin. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns gerne weiter euren Freundinnen und Freunden, Bekannten, Verwandten oder sonstigen lieben Menschen. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo ihr uns auch immer zuhört. Ich danke euch, macht's gut, bis bald und ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Ein Podcast von Funke.